D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ich überlege immer noch ein bisschen, ob ich möglicherweise außer Atem bin. Also jetzt immer noch außer Atem bin, weil ich genau genommen den halben Nachmittag für euch durch die Gegend gerannt bin. Es war also ungewöhnlich für so einen Dienstag. Weil entweder versuche ich ja die Gäste zu uns ins Studio zu holen oder zumindest mit so viel Vorlauf treffen zu können, wenn es nur gar nicht anders geht, dass man sich in Ruhe vorbereiten und das hinterher schön in Ruhe nachbereiten kann. Heute alles anders. Bin quasi gerade eben erst durch die Tür zurückgerannt gekommen von einem Interview mit Caroline Kebekus und Maxim Mehmet. Die haben nämlich einen Film zusammen gedreht. Ja, Caroline Kebekus kann auch Filme drehen. Ist nicht der erste, ist schon ihr siebter, aber der erste, in dem sie die große weibliche Hauptrolle spielt. Schatz, nimm du sie, heißt der Film. Über den sprechen wir heute Abend und vor allen Dingen sprechen wir mit den beiden Hauptdarstellern Caroline Kebekus und Maxim Mehmet. Außerdem gucken wir in den neuen Island-Thriller von Balthasar Kormakur, der heißt Der Eid. Ist wieder so ein ganz fieses, unterschwelliges Gänsehaut-Ding, also so richtig skandinavisch düster. Ein toller Film, hat mir gut gefallen. Und wir bleiben tatsächlich da oben auf dem Kontinent und gehen von Island ein Stückel runter nach Dänemark. Es startet diese Woche Donnerstag in den Kinos eine großartige Dokumentation, die heißt Noma, genauso wie das Restaurant, um das es da geht. Ein Kopenhagener Sterne-Restaurant, das viermal schon zum besten Restaurant der Welt gewählt worden ist. Das so als kleine Auswahl der Themen heute Abend von Eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Lasst uns diesen Dienstagabend in Eine Stunde Film mit Geständnissen beginnen. Ich gestehe euch zwei Dinge. Zum einen esse ich wahnsinnig gerne und zum anderen koche ich auch wahnsinnig gerne. Wenn jetzt keins dieser beiden Dinge auf euch zutrifft, dann könnt ihr die nächsten paar Minuten meinetwegen in den Keller gehen, schnell nochmal irgendwo das Bad feucht durchwischen oder so, denn genau darum geht es jetzt. Und ich glaube, dass man diesem Film, den ich euch vorstellen möchte, auch nur mit einer gewissen Begeisterung entgegengehen kann, wenn es einem zumindest ein bisschen so geht. Man muss nicht selber ein Wahnsinnskoch sein, aber wenigstens sollte man selber gerne und vor allen Dingen auch gut essen, um das verstehen zu können, was ihr da ab Donnerstag in den Kinos sehen könnt. Noma heißt eine Dokumentation, die Pierre Deschamps gedreht hat über 3 Jahre in eben diesem Kopenhagener Restaurant, das genauso heißt wie der Film, nämlich Noma. Das gehört dem Sternekoch René Redzepi und der hat vor, mal kurz rechnen, jetzt haben wir 2017, vor 14 Jahren, 2003, etwas gemacht, was vorher noch keiner gemacht hat. Er hat mitten in Kopenhagen nicht irgendein spezialisiert italienisches, mediterranes, asiatisches oder französisches Restaurant aufgemacht, sondern ein norwegisch, schwedisch, finnisch, dänisch, isländisches, also ein skandinavisches Restaurant.
At that time the Nordic cuisine didn't exist as a thought, as a no cookbook dealt with this subject. If you Google Nordic food, Nordic cuisine before 2003, it didn't exist. So why? Well, because we met.
Ja, sie haben es gemacht, sagt er in diesem Filmausschnitt, weil sie sich einfach getroffen haben mit ein paar Gleichgesinnten, die sie gefragt haben, warum gibt es eigentlich in dem Sinne keine nordische, keine wirkliche skandinavische Küche? Und daraus ist dann eben nicht irgendeine skandinavische Pommesbude entstanden, sondern dieses Noma, dieses Sterne-Restaurant, viermal vom Restaurant Magazine zum besten Restaurant der Welt gekürt. Und wenn ihr euch anguckt, was da in dieser Küche passiert, mit was für einer Liebe zum Detail und vor allen Dingen auch mit was für einer Liebe und Verantwortung Lebensmitteln gegenüber, wie da gearbeitet wird, das ist abgefahren. So dass ich tatsächlich an der Stelle sage, geht am Donnerstag ins Kino und guckt es euch da an. Es ist keine Doku, bei der man sagt, ist egal, warte ich, bis sie irgendwie zum Download gibt oder bis sie irgendwann im Fernsehen läuft, kann man im Fernseher gucken. Nein, könnt ihr eben nicht. Und ich rede in dem Fall nicht von irgendeiner albernen Molekularküche, wo man dann so einen Fingerhut voll Schnickschnack hingestellt kriegt, was man ohne Lupe gar nicht erkennen könnte, sondern es sind, klar, Sterneküche ist immer ein bisschen anders als ein Teller voll Schnitzel mit Pommes, aber es geht um die Kreation, die Zusammenstellung. Leitsatz dieses Restaurants Noma und Leitsatz auch vom Chefkoch René Redzepi ist, wir kochen nicht nach Rezepten, sondern wir kreieren Rezepte. Und der Umgang mit dem jeweiligen Lebensmittel, das ist das, was absolut im Zentrum steht.
They come from a farm, from a field, or from a bush, a tree. Might be flesh from an animal, from the sea. In other words, they, like us, are inseparable from the environment. And our environment, Noma's environment, is Scandinavian.
Man hat das Gefühl, wenn man sich diese Dokumentation anguckt, dass jedes einzelne Kleeblatt, jede Tannennadel, jeder kleine Zweig, jede ausgehöhlte Kohlrabi, in der beispielsweise Getränke serviert werden, dass all das mit einer unheimlichen Liebe zubereitet wird, dass ganz genau geguckt wird, wo kommen diese Produkte her. Da wird nichts aus irgendeiner Massentierhaltung oder von irgendeiner Gurkenfarm aus Holland importiert, sondern regionale Lebensmittel, die mit einer irrsinnigen Liebe zubereitet werden. Ich bin aus diesem Film rausgegangen und hatte sofort diesen Impuls, ich will jetzt nicht in irgendeinem Supermarkt einkaufen, um was zu kochen, sondern ich brauche jetzt dringend irgend so einen Bauernmarkt, irgendwas, wo man so rausfährt aus der Stadt und dann so einzelne mit Liebe geerntete Lebensmittel kauft und die zu einem schönen Gericht hinterher zusammenfügt. Also wenn ihr da eine ähnliche, vielleicht auch nur im Ansatz ähnliche Leidenschaft habt wie ich fürs Essen und fürs Kochen, wirklich heiße Empfehlung für ab Donnerstag. Noma, neue Dokumentation von Pierre Deschamps. Wahnsinnig intensiv gestaltet der ganze Film. 3 Jahre lang hat er den Koch René Redzepi und dessen Crew begleitet im Noma, im Restaurant. Herausgekommen ist ein wahnsinnig toller Film übers Essen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Jetzt was Lustiges.
Es ist uns letztes Jahr klar geworden.
Ja, auf Sardinien, endlich mal richtig Urlaub, Zeit für uns allein.
Die Kinder waren bei meiner Mutter.
Ja, und das hat uns dann...
Da haben wir gemerkt,
dass wir Freunde geworden sind.
Ja. Also, wir verstehen uns super gut.
Sind vertraut, zärtlich.
Keiner belügt oder betrügt den anderen. Es ist nur nicht mehr...
Wie früher.
Ja.
Wir streiten ja nicht mal mehr.
Ja.
Ist das nicht gut?
Nein, ist es nicht. Zumindest in diesem Fall nicht und schon gar nicht für Antonia und Marc. Denn die haben festgestellt, nach ein paar Jahren Ehe und 2 Kindern, dass die große Leidenschaft jetzt irgendwie doch nicht mehr da ist. Man lebt eher so wie Bruder und Schwester oder wie 2 gute Kumpels zusammen unter einem Dach mit den Kindern. Und jetzt will man sich also trennen, will sich scheiden lassen, solange eben noch nicht der große Grabenkrieg ausbricht, solange man das Ganze noch einvernehmlich hinkriegen kann und in freundschaftlicher Verbundenheit. Das Problem ist nur, dass beide, sowohl Marc, gespielt von Maxi Mehmet, als auch Antonia, gespielt von Caroline Kebekus, ja genau, das ist hier die von Pussy Terror, dass die halt gerade jetzt 2 wahnsinnig gute Jobangebote im Ausland kriegen, es ja aber noch diese nervigen 2 Kinder gibt, die irgendwo hin müssen. Entweder zur Mutter oder zum Vater, einer muss ja das Sorgerecht übernehmen. Also verabreden die beide einen Wettstreit. Die Kinder sollen entscheiden, zu wem sie wollen. Und in der folgenden Zeit versuchen also Vater und Mutter jeweils, die Kinder subtil davon zu überzeugen, dass sie beim jeweils anderen Elternteil doch wirklich deutlich besser aufgehoben sind. Das Ganze hört sich an wie eine deutsche Komödie und ist eine deutsche Komödie. Das kann man mögen. Muss man nicht. Kann man aber trotzdem. Es ist ja schwierig. Die deutsche Komödie hat, das wisst ihr selber, seit Jahren keinen allzu guten Ruf. Manche ernten ganz gute Kritiken, bei anderen heißt es, es ist oft so platt und so floskelig und einfallslos. Bei dieser hier, ehrlich gesagt, fand ich die Umsetzung des eigentlichen Themas, was dahinter steht, nämlich was passiert tatsächlich, wenn beide Eltern gerne beruflich erfolgreich sein wollen und sich einer vermehrt um die Kinder kümmern muss, wer muss denn dann ran? Ist das tatsächlich zwingend, wie in den meisten Fällen, immer die Mutter, die von vornherein beiseite treten muss und sagen muss, ja, dann trete ich halt im Job ein bisschen kürzer, damit irgendwie Daddy seinen Jobträumen nachgehen kann? Oder haben vielleicht nicht mittlerweile im Jahr 2017 beide genau das gleiche Recht, sich durchzusetzen mit ihren beruflichen Träumen und wünschen. Unter dem Aspekt, wie gesagt, fand ich den Film durchaus gut umgesetzt und der Humor lebt von der Hauptdarstellerin Caroline Kebekus. Ist kein Fall von, plötzlich macht sie auch Filme, sie macht das schon länger, manche nur nicht mitgekriegt, aber in erster Linie steht sie natürlich mit ihrem Programm Pussy Terror auf der Bühne als Stand-Up-Comedian seit Jahren sehr erfolgreich. Beide habe ich heute Nachmittag noch treffen können vor der Sendung, was ich eingangs erzählt, durch die Stadt gerannt, um sie noch kurz abzufangen in einem Kölner Hotel und habe mit Caroline Kebekus und mit Maxi Mehmet über diesen Film gesprochen, über die Rollen, die sie da spielen und über die deutsche Komödie. Wir fangen an mit Caroline Kebekus. Caroline Kebekus.
Ja.
Alpha-Pussy.
Ja.
Wenn ich dir in die Augen gucke und versuche darin zu lesen, wie anstrengend die Pressetour bisher so war als Hauptdarstellerin in einem Film.
Dann?
Was lese ich da drin? Sehr anstrengend?
Schon. Aber ich weiß ja, wofür ich das mache. Und der Van liegt mir tatsächlich ja wirklich am Herzen. Deswegen, also ich finde die Geschichte auch einfach so cool, dass jedes Mal, wenn ich sie erzähle, freue ich mich irgendwie. Also ich finde es jedes Mal, freue ich mich, dass ich das gemacht habe.
Und ich wundere mich jedes Mal, wenn ich von Leuten ganz erstaunte Gesichter ernte, denen ich sage, ja, Caroline Kebekus, einen Film gedreht, die Hauptdarstellerin, dreht die jetzt auch noch Filme?
Was will sie denn noch?
Das macht sie ja schon seit Jahren, sie hat das gelernt, sie ist Schauspielerin, sie darf das. Mhm. Siebter Film, wenn man die Synchronrollen mitzählt.
Aha, guck.
Was ist denn trotzdem nochmal anders, wenn es eine Hauptrolle ist?
Ja, es ist ja schon dann so, dass da ein Erwartungsdruck da ist. Und es ist ja auch so, dass ich damit überhaupt keine Erfahrung habe. Ne? Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass man da einfach wie bei so einem Sketch jeden Tag einfach mal Blödsinn macht, sondern es hat ja irgendwie, gibt ja keinen chronologischen Ablauf, aber der Film hat ja eine Entwicklung, die Rolle hat ja auch eine Entwicklung und ich kann ja nicht jeden Tag zum Set kommen und mir was Neues ausdenken, ne? Sondern ich muss ja schon vorher wissen, so wie ich das mache. Und ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich jetzt so jeden Tag einfach eine andere lustige Frau spiele. Und ja, das ist schon alles Neuland für mich, ne? Absolut. Aber diese Rolle hat einfach so viel hergegeben. Ne? Ich konnte wirklich alles spielen, von Slapstick über, wir haben uns geprügelt, wir haben uns Sachen an den Kopf geworfen. Es gab ganz fürchterlich traurige und intensive Szenen, auch total alberne. Und ich konnte da aus dem Vollen schöpfen. Eben schon gesagt, außer dass da jemand gestorben ist, ist wirklich alles an Emotionen dabei gewesen. Ist leider niemand verstorben.
Ich habe mich gefragt, bei so einem Film, der ja gerade in der Hauptrolle auch Zeit braucht, parallel zu deinem Bühnenterror, war das einfach ein Zeitpunkt zu finden, wo diese Dreharbeiten dann reingepasst haben? Weil man hat bei dir das Gefühl, du bist eigentlich permanent auf irgendwelchen Bühnen unterwegs.
Ja, das ist auch so. Aber da gab es tatsächlich einen Zeitslot, weil wir zur Zeit der EM gedreht haben. Und da passiert auf den Bühnen einfach nicht so viel, weil alle Leute Fußball gucken. Und im Sommer geht man eh nicht ins Theater, einfach, das ist so. Und da hat das tatsächlich gerade gepasst. Und deswegen war dann alles hat dann gepasst. Dann hat das Buch gepasst, dann hat der Cast gepasst, das Team und der Zeitpunkt. Und dann haben wir es gemacht.
Wenn du das mal vergleichst so miteinander, Film und Bühne, was sind denn die Vor- und oder Nachteile vom sich selber inszenieren und von einem anderen Regisseur inszeniert werden?
Damit hatte ich gar kein Problem, mich inszenieren zu lassen, weil das einfach auch gar nicht mein Metier ist. Ne? Da kennt sich Sven aus. So, wenn ich mich, also auf der Bühne bin ich ja immer alleine unterwegs und stehe da und mache da meine eigene Show und da lasse ich mir auch nichts sagen und da will ich auch gar niemanden neben mir haben, ganz ehrlich. Also wenn dann noch jemand stehen würde mit dem Mikrofon, würde ich sagen, was willst du hier? Das ist meine Bühne, mein Publikum. Und da war das natürlich anders beim Film, weil da ist man ja ein Team. Gerade Maxim und ich waren ja ziemlich eng zusammengearbeitet. Da hat man ja schon, das ist ja wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ne? Man nimmt ja unheimlich viel vom Spiel vom anderen. Ne? Und der Maxim ist ja ein echter Schauspieler. Und das heißt, er kann das ja richtig.
Du nicht?
Naja, ich war nicht auf einer Schule wie er und ich habe auch nicht so viel Erfahrung im Film wie er. Ne? Oder wie Jasmin. Jasmin Schwies ist ja ein Urgestein des deutschen Films. Muss man ja, die dreht seitdem, die weiß ich nicht wie alt ist, 12 oder so. Und es ist schon echt abgefahren, was die können. Das ist wirklich so. Allein wie die am Set sind und so proben und wie die Requisiten, man kann sich so viel abgucken bei denen, so wie man mit Requisiten umgeht oder was. Maxim ist ja jemand, der einfach von dieser ernsthaften Seite kommt, der sich ganz grundlegende Gedanken macht um die Rolle und warum würde der das machen und würde der das jetzt machen oder nicht machen. Und ich bin ja eher so, das ist lustig. Ja, aber die Rolle, die würde es doch nie, das ist mir egal. Mir ist egal, das ist lustig. und das so zu vermischen und sich so von allem was zu nehmen, das ist schon gut. Das Gefühl war toll. Also zu wissen, ich bin am Set, man ist da ein Ensemble und ich bin da nicht alleine. Ne? Ich trage das nicht alleine und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mich, wenn ich um 6 Uhr morgens aufstehen muss, weil ich um 6.20 Uhr abgeholt werde, dass ich dann sage, hurra, ich freue mich zum Set zu fahren und die Leute zu treffen. Sondern normalerweise ist für mich 6 Uhr aufstehen, welcher Idiot hat diesen frühen Flug gebucht?
Deine Bühnenprogramme leben ja nun auch von der großen Klappe, die du da hast und von auch ordentlich mal austeilen. Mhm. Hat dann auch Caroline Kebekus so ein bisschen Schiss, wenn man sich dann in so einem Film präsentiert, dass andere das machen, was du manchmal auf der Bühne machst und dass jemand Comedy über die Schauspielerin Caroline Kebekus machen könnte?
Also, dass jemand die Rolle parodiert jetzt oder sowas?
Ja, oder sich generell irgendwie da in welcher Form auch immer irgendwie drüber lustig macht und Komödie, Familienkomödie, ja, Mutti vor 2 Kindern.
Nö, also dafür finde ich, ist der Film auch zu gut geworden. Also, das Das befürchte ich jetzt nicht. Aber der ist ja gedreht und der ist abgedreht und da kann ich jetzt auch gar nichts mehr machen. Ne? Also jetzt ist einfach zu spät. Aber da, nee, davor habe ich jetzt keine Angst. Also da, wenn man sich über sowas vorher Gedanken macht, dann kann man es auch lassen direkt. Deswegen, ja.
Maxim, für Männer unseren Alters, sind Kinder tatsächlich der große Karrierekiller, wie ihr es uns im Film verkauft? Keiner will sie haben, sie müssen weg, damit man seine Karriere ausleben kann.
Das kann ich noch nicht sagen, weil ich habe noch keine. Ich stelle es mir aber ganz wunderbar vor. Deswegen kommt es, glaube ich, sehr auf den Job an, den man hat, ob man das so vereinbaren kann. Aber generell finde ich, dass man sich auf jeden Fall mehr Zeit für Kinder nehmen sollte, auch wenn sie dann da sind, dass man da nicht gleich wieder in den Job zurückspringt.
Für uns Männer ist der Film ja insofern eine ganz schöne Schelle, weil wir ja tatsächlich, zumindest in der großen Anzahl der Männer, immer noch davon ausgehen, wenn Karriere ansteht, dann wird sich die Frau schon um die Kinder kümmern. Und hier sagt dir deine Filmfrau, ich habe das gleiche Recht. Wir reden immer alle so aufgeschlossen im Jahr 2017. Mhm. Ganz offensichtlich sind wir es aber irgendwie doch nicht.
Ja, das glaube ich auch. Da hast du recht, dass man eigentlich weniger emanzipiert ist, als man eigentlich glaubt, wenn es dann wirklich um die Wurst geht so, oder um das Kind und wer sich ums Kind kümmert. Das glaube ich auch, dass da ziemlich schnell so recht archaische Muster und Vorstellungen da durchbrechen. Aber eben, da haben die Frauen ja auch ein Recht darauf, da irgendwie auf den Putz zu hauen und zu sagen, jetzt bist du mal dran. Also, da bin ich dann doch, glaube ich, versuche ich emanzipierter zu sein, wobei ich jetzt noch nicht in der Situation bin, war. Also insofern...
Emanzipierter in der Theorie.
Theoretisch
emanzipiert.
Theoretisch bin ich sehr emanzipiert.
So, ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Theoretisch bin ich ein Feminist.
Sehr schön. Deine Filmfrau Toni, die Caroline spielt, hat eben, das war ganz süß, ganz ehrfurchtsvoll von dir geredet und gesagt, der Maxim ist ein richtiger Schauspieler im Vergleich mit sich selbst.
Ja, das hat sie dir gesagt.
Mhm. So, wie war's denn mit der Alpha-Pussy am Set?
Ja, also ich kann leider nichts anderweitiges wiedergeben, als sie auch über sie, weil ich fand keiner Sekunde daran gedacht, dass wir aus unterschiedlichen Backgrounds kommen. Also und diesen Unterschied zu machen zwischen E und U und weiß ich nicht, also das ist so, also ich glaube, ausschlaggebend war, dass wir irgendwie gematcht haben und das haben wir beim Casting rausgefunden, dass das sehr gut funktioniert und auf der Welle konnten wir dann so weiter surfen und wenn es dann mal die Welle nicht so groß war, dann hat uns der Sven Unterwald weitergeholfen, der eine sehr konkrete Vorstellung davon hatte, wie diese Figuren sein sollen, also gerade was den Slapstick und die Komik in den Situationen betrifft. Also insofern war das eine wirklich tolle Zusammenarbeit.
Jetzt gibt es deutsche Komödien wie zum Beispiel NVA, was für dich so ein bisschen Durchbruch schon war damals. Richtig, ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite deutsche Komödien wie Sven sie macht, Sieben Zwerge allein im Wald. Die haben alle ihre Berechtigung, ohne jede Frage, aber der Ruf der deutschen Komödie ist ja nicht irgendwie gerade der allerbeste. Hast du manchmal damit zu kämpfen, dass Leute, oder dass du merkst, dass Leute sagen, irgendwie war gerade Maxim Mimet, Männertreu, Grimme-Preis mit Matthias Brandt zusammen, der kann doch wirklich was. Was muss der denn irgendwie so Komödchen machen?
Nee, also das würde der Komödie auch nicht gerecht werden, finde ich, weil es ist ja schon, gilt ja nicht umsonst als die Königsdisziplin so und... Also ich habe gelernt und auch die Erfahrung bestätigt bekommen, dass man halt Komödien tragisch spielen muss und umgekehrt, also die Komik in den Tragödien suchen muss oder sollte. Also insofern hatte ich da durchaus meine Herausforderungen. Und gerade bei diesem Film kam ich mir wirklich manchmal vor wie eine Comicfigur, weil das so krass getimt war. Und ich bin dann letztendlich... war ich dann doch erstaunt, dass es so, also an manchen Stellen, nicht überall, aber dass es dann doch so, dieser Übergang so gut funktioniert, weil das ist ja ein recht vielschichtiger Film, was so eben diese komödiantischen Szenen, sehr slapstick-comic-mäßigen Szenen, aber auch Szenen, so eine Szenenmischung angeht von, wenn es eben um diese Beziehung geht und auch um deren Liebe so zueinander, die sie halt erst wiederentdecken müssen. Und das war eine tolle Mischung. Und insofern kann man das gar nicht, also ich verstehe die Kritik an der deutschen Komödie. Ich finde auch, es gibt viel zu viele flache Komödien. Aber gerade dieser Film gehört nicht dazu. Ja, und gerade auch thematisch finde ich, dass wir uns da recht weit aus dem Fenster lehnen für eine deutsche Komödie. Und insofern ist das schon auch ein guter Film.
Vielen Dank, Maxi okay. Mehmet.
Alles klar, sehr gern.
Der Maxi Mehmet an der Seite von Caroline Kebekus in der Komödie Schatz, nimm du sie. Der Film startet nächste Woche Donnerstag, nicht schon diese Woche. Nicht, dass ihr den verzweifelt ab übermorgen im Kino sucht. Warum sprechen wir da schon diese Woche drüber? Ganz einfach, nächste Woche Dienstag ist natürlich Berlinale Spezial. Übermorgen beginnen die 67. internationalen Filmfestspiele von Berlin. Dann wollen wir am Dienstag wirklich auch über die Berlinale reden, haben dann keine Zeit für eine deutsche Komödie. Deswegen habe ich das für euch heute Abend schon vorgezogen. Wenn ihr gerne mal eine deutsche Komödie guckt, kann man nichts dagegen haben, dann würde ich euch diese hier empfehlen. Wenn ihr grundsätzlich mit deutschen Komödien einfach nichts anfangen könnt, dann wird euch diese hier vermutlich auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Hier ist Anna Wollner.
Die Radio Wissen.
Film News.
Bad Boys 3. Jetzt aber wirklich, ehrlich, ganz bestimmt und in echt. Kultfilme, die nach vielen Jahren mit Fortsetzungen zurück ins Kino kommen. Wenn es einen Blockbuster-Trend 2016 gab, dann diesen. Und er setzt sich weiter fort. Nachdem der dritte Teil der Kult-Cop-Komödie Bad Boys gefühlte 20 Mal verschoben wurde, haben sich Kultregisseur Michael Bay und die Kultschauspieler Will Smith und Martin Lawrence nun endgültig geeinigt. Im November 2018 wird Bad Boys 3 unter dem Titel Bad Boys for Life zurückkommen, mit beiden Hauptdarstellern und vermutlich auch wieder unter Michael Bays Regie. Der Plan hinter dem Plan: Das Original Trio Infernale will mit Teil 3 schon Werbung für Teil 4 machen, denn auch der soll danach direkt angegangen werden. Allerdings dann mit einem neuen Duo aus laute Musik hörenden Chaos-Cops, um eine neue Bad Boys-Generation einzuläuten. Erstmal dürfen sich die Fans aber aufs Original freuen, Ende 2018. Neues vom Herrn der Ringe. Nein, nein, keine weiteren behaarten Füße, sprechende Bäume oder angespitzte Ohren. Tolkiens Hobbit-Geschichten aus Mittelerde sind wohl tatsächlich ein für alle Mal auserzählt. Ihr Filmemacher aber hat etwas Neues im Auge und das wird wohl wieder gewaltig. Peter Jackson plant derzeit, das erfolgreiche Jugendbuch Mortal Engines, Krieg der Städte, auf die Leinwand zu bringen. Eine Geschichte über eine parallele Zukunft auf unserer Erde, in der die letzten Menschen erbittert um die letzten Rohstoffe kämpfen. Bitte? Das erinnert sehr an Mad Max. Genau das haben wir auch gedacht. Erste Bilder aus dem Storybook sehen nach einem gewaltigen Aufmarsch an futuristischer Technik und Giganto-Filmsets aus. Also genau das Richtige für einen wie Jackson. Auch diese Verfilmung soll Ende 2018 in die Kinos kommen, möglicherweise zu Weihnachten. Über den Cast oder die genaue Story ist bisher wenig bekannt. Hauptrollen sollen unter anderem Robert Sheehan aus der Serie Misfits und die Isländerin Hera Hilmer übernehmen. Brad Pitt und Serienkiller Jason vor dem Aus. Und dann noch zwei Meldungen über etwas, das auch wiederbelebt werden sollte, aber wohl nun endgültig doch nicht von der Nulllinie weg reanimiert werden kann. Zum einen muss, wie es aussieht, Brad Pitt seine Fortsetzungsträume zu World War Z begraben. Investoren, Produzenten, Autoren, Darsteller, sie alle können sich seit knapp 2 Jahren nicht einigen. Worauf? Auf einen Regisseur, bizarrerweise. Die konsequente Reaktion von Verleih Paramount: Der Starttermin wurde nicht weiter verschoben, sondern ersatzlos gestrichen. Und wo man gerade dabei war, hat man gleich weitere Nägel in Köpfe gemacht, denn ähnlich die Nase voll vom Rumgehampel hat Paramount auch in Sachen Freitag der 13. Reboot. Serienkiller Jason sollte unbedingt nochmal mit der Eishockeymaske vorm Gesicht morden gehen, aber auch hier seit Ewigkeiten keine Einigung auf eine plausible Umsetzung. Zudem soll der schwache Start von Rings, der Fortsetzung von The Ring, abgeschreckt haben. Damit hat es sich ausgefreitagt, der 13.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Was ist?
Hallo, mein Schatz. Wolltest du nicht nach Hause? Hast du nicht gesagt, du rufst mich an?
Ich sollte mich doch ausruhen, oder? Ich ruhe mich aus. Es spielt doch keine Rolle, wo.
Du bist gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Wann begreifst du endlich
was? Du bist ja echt manisch. Soll das ein Scherz sein? Ich nehme nur ein bisschen was, damit ich schlafen kann. Und du weißt ja, dass ich nicht schlafen kann. Und du verfolgst mich überall. Das ist echt nicht mehr komisch. Du bist doch geisteskrank.
Anna,
ja, ehrlich,
bitte
echt.
Mal zu. Anna, hör mir doch bitte mal zu.
Das ist jetzt zu spät. Also lass mich in Ruhe, ja?
Es ist kein lästiger, überbesorgter Liebhaber, der Anna da gerade wahnsinnig auf die Nerven geht. Es ist ein Dialog zwischen einer Tochter und einem höchst besorgten Vater. Der nämlich ist ein angesehener Herzchirurg in Reykjavik in Island. Nur seine volljährige Tochter, eben diese Anna, macht ihm massive Sorgen und stört den Familienfrieden. Sie wohnt nämlich nicht mehr zu Hause und konzentriert sich anstatt auf irgendein Studium lieber auf rauschende Partys und ebenso rauschende Drogen, die man da konsumieren kann. Und als sich eben diese Anna dann auch noch in den äußerst zwielichtigen Otar verliebt, der, tja, man weiß es nicht genau, auch nur Drogen nimmt oder vielleicht sogar ein Drogendealer ist, also als der dann auch noch den Familienfrieden stört, da reicht es Vater Finur komplett und für ihn zählt nur noch die Frage, wie er diesen lästigen Otar, diesen Typ, den er auch überhaupt nicht richtig einschätzen kann, wie er den wieder aus der heilen isländischen Familie rauskriegt. Das ist die Ausgangssituation in diesem Film, der heißt Der Eid und es ist die Wiederkehr von Balthasar Kormákur in seine Heimat Island. Der hatte ja einige Zeit lang höchst erfolgreich Filme gedreht in Hollywood, hat zum Beispiel Contraband gemacht, Two Guns oder auch Everest, also erfolgreiche Hollywood-Filme, die von ihm gemacht worden sind. Er selber ist Regisseur, aber auch Schauspieler und kehrt jetzt mit Der Eid zurück nach Hause nach Island, auch gleich in Doppelfunktion, nämlich als Regisseur und als Hauptdarsteller. Er spielt diesen besorgten Vater, der sich also jetzt überlegen muss, wie er einerseits seine Tochter zurückgewinnt und andererseits aber diesen Typen, in den die Tochter blöderweise total verliebt ist, wie er den gleichzeitig los wird. Nicht besonders einfach, denn jeder, der schon mal verliebt war in jemanden, den die eigenen Eltern nicht mochten, der weiß, was man in der Regel macht. Man gibt eben nicht Daddy recht, sondern man glaubt, dass der Angebetete der einzig wahre ist, bei dem man bleiben möchte, egal wie sehr sich die Eltern sorgen. In diesem Fall ist es so, dass Otar nicht nur irgendein nerviger zukünftiger Schwiegersohn ist, sondern er halt auch viel mit Drogen zu tun hat. Also geht Papa schließlich zur Polizei und die, sagen wir mal, ist jetzt eher so eine mäßige Hilfe.
Ich verstehe, was Sie empfinden. Es ist ein Albtraum. Sowas habe ich oft miterlebt, aber da kann man nichts machen.
Das habe ich schon ein paar Mal gehört.
Anna ist ein kluges Mädchen und solche Typen wie der sind eine Weile spannend, aber dieser Lebensstil, das... Aber nach kurzer Zeit ist der Reiz weg. Ich bin sicher, das wird sie erkennen.
Und was, wenn sie das nicht tut?
Das ist genau die zentrale Frage. Jeder sagt dem Vater, ach komm, dieser Typ, das hat sich doch in ein paar Wochen erledigt. Dann wird Anna doch merken, was das für ein Spacken ist. Und der Vater fragt sich, ja, ja, kann ja alles sein, aber was, wenn nicht? Und er greift dann eigene Mittel, die sich so relativ am Rande der Legalität bewegen, um diesen Freund der Tochter loszuwerden. Balthasar Kormákur hat die ganze Nummer inszeniert, nicht nur sich selbst, sondern auch alle Kollegen um sich herum, die Tochter, den Freund der Tochter mit einer Art von perfidem Gänsehautbewusstsein, was ganz langsam, man merkt es beim Gucken erst gar nicht, was einem so ganz langsam von unten durch die Epidermis schleicht, bis es dann oben wirklich an der Oberfläche als Gänsehaut rauskommt. Eine Form von Ausweglosigkeit dieses Vaters, der immer auf der Klinge balanciert, die Tochter nicht verlieren, den Freund der Tochter loswerden wollen. Wie weit darf man selber gehen, wenn die Polizei ganz offensichtlich auch nicht hilft? Hat er wahnsinnig gut gemacht. Ich mag grundsätzlich diese skandinavischen Thriller unheimlich gerne, weil die haben dieses Düstere und dieses Triste und dieses ganz schäbig Gruselige, dieses feuchtkalte Gruseln, das einem so unter die Klamotten steigt, dass man sofort die Heizung in der Wohnung oder in dem Fall im Kino ein bisschen hochdrehen möchte. Also wenn ihr diese Skandinavien-Thriller mögt, gibt's ja viele von, ist Der Eid definitiv eine Empfehlung für diesen Donnerstag. Da nämlich startet der neu bei uns in den Kinos.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kleine Meldung noch zum Schluss für heute Abend in einer Stunde Film. Ganz interessante Nummer. IMDb kennt ihr. Die Internet Movie Database. Das ist quasi der für jedermann offene Filmbrockhaus im Internet. Schließt seine Kommentarfunktion und das schon sehr bald, nämlich innerhalb der nächsten Wochen. Das kam heute als Meldung so über verschiedene Ticker. IMDb selber hat das auf der eigenen Seite kundgetan. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie das zwar machen, dass ihnen das andererseits aber auch ein bisschen unangenehm ist. Vor allen Dingen die Erklärung fand ich interessant. Diese Kommentarfunktion, an der sich wirklich viele Menschen orientiert haben, also Filmfans, die dann zu Filmen geschrieben haben, ob sie die gut oder nicht so gut fanden oder so, das fällt jetzt weg und die Begründung dafür ist, based on data and traffic. Also als ob das ernsthaft ein Volumenproblem auf den Servern wäre, wenn da Kommentare zu den Filmen stehen. Ich glaube, es steht was anderes dahinter, nämlich, dass ich einige Schauspieler kenne, die sich seit Jahren furchtbar darüber aufregen, über diese Kommentarfunktion, weil man das natürlich auch schnell in den Suchmaschinen dann wiederfindet und Schauspieler sagen, so ein Scheiß, da äußern sich Leute zu Filmen, die vielleicht gar keine wirkliche Ahnung haben und versauen mir irgendwie mein Standing oder was auch immer. Und jetzt tatsächlich ist es an der Zeit, dass abgeschafft wird. Die Kommentarfunktion bei IMDb. Könnt ihr selber drüber nachdenken, wie ihr das findet. Nächste Woche Dienstag, eine Stunde Filmspezial, Berlinale Spezial, 67. Filmfestspiele. Dann hören wir uns wieder und tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.